Wo sitzen die Bäckerinnen und Bäcker, die so mit Leidenschaft in der Küche stehen und die Küchenmaschine so richtig antreiben, dass da nachher eine großartige Sache im Backofen heranreift? Ich behaupte, hier gibt es welche, oder? Schaut sie mal scharf an, die Bäckerinnen und Bäcker. Oder... Ja, so leichte Verdächtigungen gibt es auf jeden Fall, ja. Genau. Wenn man jetzt so nachfragen würde, nach der Motivation, was macht dir so Spaß am Backen? Das Ergebnis nachher, das alle sagen, schmeckt super, ja. Das Rezept hätte ich auch gern. Ja, genau. Wo sind die Leute, die künstlerisch unterwegs sind, kreativ? Schaut sie mal scharf an, so, ja? Gibt es doch auch welche. Was ist eure Motivation? Ja, was vermitteln, etwas schön zu machen. Motivation. Ich wollte eigentlich die Schüler fragen, was die Motivation, genau, ja, okay, lassen wir, es ist nur einer da wahrscheinlich, oder wenige, lassen wir da außen vor. Ja, also, nächste Woche erwarte ich eine Kündigung bei uns, weil die junge Dame, die, ja, fühlt sich in ihrer Einsatzstelle ausgenützt. Sie sagt, sie ist jetzt nicht nur da zum Fegen und Geschirrspülen. Okay, hat sie ja recht. Jetzt aber gab es vor kurzem ein Gespräch und da sagte ihr Anleiter, ja, also wir haben ihr die Aufgabe übertragen, Belege abzulegen. Ordner sortiert da rein, Deckel zu und gemacht. Sekretärin hat er das verantwortungsvoll gezeigt. Kurze Zeit später, nachdem sie den Auftrag erhalten hat, kam sie zurück mit Ordner und Belege und sagte, das macht dir keinen Spaß. Sie soll es doch lieber selber machen. Dann wird die Zahl der Aufgaben dann immer schwieriger. Ja? Und die Frage nach der Motivation, warum man so einen freiwilligen Dienst denn macht, immer schwieriger. Motivation. Morgen früh steht ja alle vor dieser Frage, was ist meine Motivation? Zur Arbeit zu fahren, im Stau zu stehen oder irgendein Essen zu kochen? Was ist wird deine Motivation sein? Motivation für uns Menschen kann Neugierde sein. Es gibt Menschen, die sind immer neugierig, die wollen immer das Neue entdecken. Dann gibt es ganz bestimmt morgen die Pflichtbewussten. Ganz hohe Motivation. Ich weiß, ich muss aufstehen, meine Familie versorgen, dass da der ganze Laden läuft. Meine Mitarbeiter warten in meiner Firma. Pflichtbewusstsein. Motivation kann aber auch Angst sein. Getrieben von Angst oder Ehrgeiz. Also, Motivation kann ganz unterschiedlich aussehen. Mich hat es sehr bewegt und auch bedrückt, was da in Halle passiert ist. Mich hat diese Frage beschäftigt, was hat diesen jungen Mann motiviert? Natürlich, vordergründig kriegen wir das alle frei Haus geliefert. Aber wisst ihr, dann stelle ich mir vor, dass ein junger Mann nach der Wende geboren, so alt wie unser jüngster Sohn, woher kommt die Motivation für diese Wut, für diesen Hass, diese Menschenverachtung gegenüber dem Volk Gottes? Was bringt einen jungen Menschen dazu, so wahllos zu morden? Das ist brutal. Motivation. Ich lese euch aus Lukas Kapitel 7 von Vers 36 an. Es bat ihn aber der Pharisäer einer, also es geht um Jesus, es bat ihn aber der Pharisäer einer, dass er mit ihm esse. Und er ging hinein in des Pharisäers Haus und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, dass er zu Tische saß in des Pharisäers Hause, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage an. Es hatte ein Gläubiger zwei Schuldner. Einer war schuldig 500 Groschen und der andere 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage an, welcher unter den beiden wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich achte den, der am meisten geschenkt bekommen hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du dieses Weib? Ich bin gekommen in dein Haus. Du hast mir nicht Wasser gegeben für meine Füße. Dieser aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber, nachdem ich hereingekommen bin, hat nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Derhalben sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben. Darum hat sie mir viel Liebe erzeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst. Wer ist dieser, der auch der Sünderin vergibt, die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin in Frieden. Ursprünglich wollte ich überhaupt nicht über den Simon reden. Ich hatte einen ganz anderen Gedanken im Kopf. Am 15. September war ein Satz im Herrnhuter Losungsbüchlein gestanden. Eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Sie fing an, Jesu Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salb. Öl, Lukas 7, 37 und 38. Diese Sätze haben mich an jenem Morgen ins Nachdenken gebracht, haben mich nicht mehr losgelassen und haben in mir diese Frage nach der Motivation, nach dem Motiv gestellt. Warum tut diese Frau das? Warum tut diese Frau das? Und je länger ich mich mit diesem Bericht und diesen Ereignissen beschäftigt habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass ich den Simon nicht einfach übergehen kann. Und ganz schnell komme ich auf die Frage, was war denn seine Motivation für diese Einladung? Wenn es hier heißt, es bat ihn aber der Pharisäer einer, dass er mit ihm esse. Warum lädt er denn eigentlich ein, diesen Jesus? Freundschaft war es jedenfalls nicht. Aber was war es dann? War es der öffentliche Druck? Es wurde erwartet, dass ein Pharisäer diesen Wanderprediger einlädt. War es die trügerische Frage Idee, diesem Jesus eine Falle zu stellen? Es kommt nicht zur Offenlegung der Hintergründe. Denn die Ereignisse, die sich dann überschlagen, verhindern wahrscheinlich, dass das zum Thema wird. Ich möchte gleich sagen, mich hat dieses Verhalten des Simon sehr beunruhigt. Und zwar deshalb, weil ich mich darin selber ganz grundsätzlich entdecke. Und ich möchte euch einen Gedanken zumuten, der sehr widersprüchlich klingen kann. Wenn man diesen Simon betrachtet, können wir ja nicht von Gastfreundschaft reden, oder? Und dann kam mir der Gedanke, müsste man nicht hier vielmehr von Gastfeindschaft reden? Gastfeindschaft. Gastfeindschaft und die leisen Gedanken im Hintergrund, die nicht ausgesprochen werden. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Wie würde ich reagieren, wenn jetzt plötzlich die Tür aufginge und ein Mensch zur Tür reinkäme, der bekannt ist dafür, dass Punkt, Punkt, Punkt. Wie würdet ihr reagieren? Gastfeindschaft, Gastfreundschaft und die leisen Gedanken. Und ich muss einfach gestehen, ich bin dem Simon so ähnlich. Ich bin ihm so ähnlich. Er hat, dieser Simon, dem Jesus alles vorenthalten, was damals gute Tradition und Sitte war. Gastfeindschaft zu hart? Natürlich weiß ich, dieses Wort gibt es nicht. Aber vielleicht braucht es manchmal, um uns wach zu rütteln. Und dann, ja, dann ist es diese namenlose Frau. Vielleicht ist es gut, dass wir ihren Namen nicht wissen. Vielleicht ist diese Anonymität ein ganz wichtiger und zentraler Schutz. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, dass er zu Tische saß in des Pharisäers Haus, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße zu netzen, mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Wahnsinnig. Was da passiert ist, was da über den Simon hereingebrochen ist, mit was er sich jetzt beschäftigen musste und die anderen, die zugeschaut haben. Was war die Motivation dieser Frau? Ihr kennt diesen Satz, das tat ich für dich, was tust du für mich? Wer ist über diesen Satz gestolpert? Zinzendorf. Zinzendorf, als er in Düsseldorf eine Galerie besuchte, stand er vor dem Bild des Gekreuzigten, wo drunter stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das hat diesen jungen Grafen umgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat ihn verändert. Diese Frau, die tat etwas für Jesus. Die hat uns etwas wirklich Einzigartiges vorgelebt. Und wisst ihr, das hat mich dann auch bei diesem ganzen Überlegen so beschäftigt. Was ist unsere Motivation? Im Unterschied vielleicht zu dieser Frau. Warum tue ich etwas? Weil es mir etwas bringt. Weil ich etwas davon habe. Manchmal habe ich den Eindruck, dass unsere Motivation ist, ich tue etwas, dann muss mir Jesus helfen. Ich mache etwas, dass Jesus dann für mich gerade steht. Also immer ich leiste zuerst. Wir fordern zuerst eine Leistung von ihm. Und was hat die Frau getan? Da wissen wir nichts von einer Vorleistung. Wir stellen oft die Ansprüche, was bringt's mir? Aber diese Frau hat nicht danach gefragt, was bringt es mir? Ich habe da manchmal die Sorge, dass wir die Vorzeichen vertauschen. In diesem Bericht bleibt einiges unerwähnt. Wir wissen nicht, ob es vorher schon eine Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau gab. Und ich bin in meinen Gedanken hin und her gerissen. Ich vermute, dass es keine öffentliche Begegnung war, wenn eine stattgefunden hat. Denn sonst hätte der Simon nicht gesagt, wenn dieser wüsste, wer diese Frau ist. Das hätte sich auch zum Simon durchgesprochen, wenn es dabei ihnen zu einer Begegnung gekommen wäre. Aber vielleicht war es, wie es in diesem Satz heißt, nur den Saum deines Gewandes zu berühren. Vielleicht war es eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht ohne Worte. Ein Gesehenwerden von Jesus. Ein Nicht-Verachtet-Werden von Jesus. Ein Nicht-Von-Ihm zur Seite geschoben werden. Keine Handlung, keine Heilung, aber vielleicht ein Blick der Liebe, die diese Frau verändert hat. Und jetzt war sie da, bricht rein in diese Gesellschaft. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob man über diesen Bericht heute noch predigen darf. In unserer Zeit wird es ja immer schwieriger, ja? Wenn eine Frau so etwas tut. Ausleger sagen, das war die höchste Form der Demütigung, was diese Frau in diesem Moment getan hat. Sie hat etwas ganz Außergewöhnliches, auch außergewöhnlich getan. Kommt, geht zu den Füßen, nicht zum Haupt. Fängt an zu weinen, trocknet mit ihren Haaren die Füße, salbt die Füße. Boah, das könnt ihr euch das vorstellen, wie das geknistert hat, wie schwierig das für alle Beteiligte eigentlich war. Was die Frau da in diesen Momenten getan hat, das war kein Film, das war real. Das Außergewöhnliche. Und ein Ausleger sagt, bei dieser Frau war die Zunge still, aber das Herz laut. Die Zunge still, aber das Herz laut. Das finde ich klasse, diesen Ausdruck, ja? Und deshalb auch da dieser Gedanke, den ich euch vielleicht schon einmal erwähnt habe. Mir macht es natürlich Angst, jetzt zu sagen, oh, das Außergewöhnliche, das muss es sein für uns. Das Außergewöhnliche kann ich nicht. Mir hilft da immer wieder dieses Zitat, das ich mal gehört habe. Das Gewöhnliche außergewöhnlich tun. Das Gewöhnliche außergewöhnlich tun. Und jetzt können wir mal überlegen, was das Gewöhnliche ist, außergewöhnlich zu tun. Das Gewöhnliche, morgen früh das Treppenhaus zu putzen, außergewöhnlich zu tun. Im Lauf der Woche die unangenehmen Arbeiten außergewöhnlich zu tun. Wenn ich das Gewöhnliche schon schaffen würde, das außergewöhnlich zu tun, das wäre sensationell. Das Gewöhnliche, wenn ich meine Mails dann lese und beantworte und da wirklich fröhlich dankbar zurückschreibe, auch wenn es zur Kündigung kommt, ja, dann das auch mit, ja, Respekt und Achtung, das Gewöhnliche außergewöhnlich zu tun. Das ganz Normale, deinen Kuchen backen außergewöhnlich zu tun. Deine vielerlei Aufgaben außergewöhnlich zu tun. Kolosser 3 heißt es, alles was er tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und danket Gott dem Vater durch ihn. Das Gewöhnliche für Jesus tun. Das Gewöhnliche für Jesus tun. Und wisst ihr, dieser Bericht, der ist so anspruchsvoll, finde ich. Weil dann kommt es ja zu diesem Dialog Jesus und Simon. Und dann sagt Jesus zu ihm, ihr sind viel Sünden vergeben, darum hat sie mir viel Liebe erzeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Himmlische Mathematik. Himmlische Mathematik. Also bei Mathematik, da hört es bei mir ganz schnell auf. Ja. Ich bin schon an der Mengenlehre gescheitert. Da kann ich also nicht glänzen. Aber Gottes Mathematik ist ganz besonders. Und Gott kann rechnen. Aber ganz bestimmt, denk mal an den Gideon im Kampf gegen die Midianiter. Ja, 22.000, die Angst haben, heimschicken. Und dann von den 10.000, die dann noch übrig bleiben, auch nochmal 9.700, nur mit 300. Gott kann rechnen. Oder mit 5 Broten und 2 Fischen. 5.000 Leute satt machen, das zeigt mir mal. Das ist himmlische, göttliche Mathematik. Und hier hören wir auch eine ganz besondere göttliche Gleichung. Und eigentlich müsste die ganz am Anfang von diesem Bericht. Das macht es vielleicht auch so mühsam, wenn nämlich Jesus hier sagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und genau das ist der Punkt, die Reihenfolge. Wer viel liebt, kriegt viel Vergebung. Das wäre meine Rechnung. Aber Jesus hat eine ganz andere Gleichung. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Jesus vergibt dieser Frau zuerst. Und dann liebt sie. Also muss es irgendeine Begegnung gegeben haben, dass da zwischen diesen beiden, zwischen dieser Frau und Jesus schon was passiert ist. Und das können wir ja auch in unserem Leben nachvollziehen. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Oder wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wie steht es da bei uns? Mit diesem viel oder wenig lieben? Ist ja immer eine sehr persönliche Frage. Brauche ich heute noch viel Vergebung? Aber ich denke immer wieder an den Simon, wie diese leisen Gedanken in mir hochkommen, wenn ich jenem oder diesem Menschen begegne, ja, die spreche ich ja nicht aus. Und ich bin oft beschämt, dass ich sage, warum denke ich jetzt so etwas Böses über einen Menschen? Wer viel Vergebung hat, der liebt viel. Wie steht es um unsere Vielliebe aus? Ich will niemand etwas unterstellen und sagen, bitte, du hast aber viel Vergebung. Nein, vor meiner eigenen Haustüre, mein eigenes Leben. Wie sieht es um meine Liebe aus? Er hat uns zuerst geliebt und er hat uns die Vergebung geschenkt und nicht wir uns selber. Und dann sagt er dieser Frau zum Schluss, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. So entlässt er diese Frau in ihre Zukunft, in Frieden. Jesus schenkt Frieden. Jesus will dir heute Abend seinen Frieden mitgeben. In der Vergebung, in seiner uneingeschränkten, einzigartigen Liebe. Amen.